Wir produzieren wieder eine neue Folge unseres Utopie-Podcasts König von Deutschland, diesmal aufgenommen mit Facebook Live. Normalerweise machen wir das eigentlich mit der Audio-Plattform Zencaster, aber heute mal die Ausnahme. Unser Gast, also Lutz Becker und ich, begrüßen natürlich recht herzlich Dirk Helbing, Professor an der ETH Zürich, der so mal einen interessanten Gastbeitrag für das Schwerpunktheft Innovation von Brand 1 geschrieben hat, nämlich eine kapitalistische Utopie entworfen. Da dachten Lutz und ich, hey, da ist er prädestiniert, König von Deutschland zu werden. Und insofern, Dirk, prima, dass du mitmachst. Was bewegt dich?
Ja, unsere Welt ist im Umbruch. Das ist ganz klar zu erkennen. Wir sehen, dass der Druck auf viele Länder zunimmt. Also nicht nur durch die Migration, sondern wir haben schon seit vielen Jahren natürlich die Finanz-, Wirtschafts- und Schuldenkrise zu verkraften, und das Ende ist eigentlich noch lange nicht in Sicht. Im Grunde genommen stehen wir auch wirklich vor großen existenziellen Forderungen, die damit zusammenhängen, dass wir viel zu viele Ressourcen verbrauchen. Deswegen hat die Vereinten Nationen ein Programm aufgelegt, die Agenda 2030. Da geht es um die Nachhaltigkeitsziele für die Welt, die also innerhalb von 12 Jahren erreicht werden sollen. Ich dachte mir damals, hui, das ist aber ambitioniert. Die Lage muss ernst sein, und in der Tat ist es so, dass man heutzutage darüber spricht, ob die Demokratie noch liberal sein muss und ob wir noch Menschenrechte brauchen oder ob es nicht auch das Modell China für uns tun würde. Und ich denke, das zeigt schon, die Lage ist ziemlich ernst. Ich habe mich deswegen mit der Frage befasst, wie können wir eigentlich diese Herausforderungen bewältigen. Das sind eigentlich mindestens 3 Transformationen. Das ist die digitale Transformation, die mit einer Umwälzung des Arbeitsmarkts einhergeht. Dann haben wir die ökologische Transformation. Wir müssen auch sehr viel Kohlenstoffdioxid einsparen, um den Klimawandel zu bremsen. Und dann, denke ich, brauchen wir auch letzten Endes ein neues Finanzsystem. Im Grunde genommen können wir überhaupt diese Herausforderung nur bewältigen, indem wir einen neuen Rahmen schaffen für unsere Gesellschaft. Das heißt, wir müssen jetzt tabulos nachdenken über die Möglichkeiten und bitteschön nicht alternativlos, sondern die Frage, die mich bewegt hat, können wir eigentlich diese Herausforderungen demokratisch bewältigen? Und meine Antwort ist ja.
Und hier weicht Helbing von dem üblichen Modell ab.
Man hat letzten Endes gesagt, wenn die Ressourcen knapp werden, dann müssen wir wissen, wo die Ressourcen sind und wer sie konsumiert. Das heißt, wir müssen das eigentlich alles genau vermessen und überwachen und das George Orwellsche Gesellschaftsmodell gewissermaßen auf den Weg gekommen. Da geht es Terrorismus, da geht es um die Bewältigung der zukünftigen Ressourcenkrisen. Und die Idee dieser Leute war, dass man jetzt Supercomputer baut, die dann die Welt irgendwie durchoptimieren sollen, wie ein Logistiksystem. Und das würde auf eine Automatisierung der Welt hinauslaufen. Und das Ganze kommt daher unter netten Begriffen wie Smart City und Smart Nation und Smarter Planet.
Letztlich läuft es auf eine Ermündigung des Menschen hinaus.
Man hat gearbeitet an Verhaltenssteuerung und Gesellschaftssteuerung mit personalisierter Information, hat man also Kontrollzentren entwickelt, mit denen man Milliarden von Menschen
gleichzeitig überwachen kann.
Durchaus Mass Mind Manipulation nennen, auch bekannt geworden unter dem Stichwort Big Nudging, über bestimmte Dinge nachzudenken, bestimmte Emotionen und Meinungen zu haben und bestimmte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Und gekrönt wird das Ganze dann noch durch den sogenannten chinesischen Citizen Score, wo dann das Verhalten, was man an den Tag legt, ausgemessen und bewertet wird. Das heißt, alles, was man tut und lässt, wird dann mit Plus- und Minuspunkten belegt. Wenn man bei Rot über die Straße geht, gibt es Minuspunkte. Wenn man die Oma nicht oft genug besucht, gibt es Minuspunkte. Wenn man kritische Nachrichten liest, gibt es Minuspunkte. Wenn man seine Miete oder Kredit später zurückbezahlt, gibt es Minuspunkte. Wenn man die falschen Freunde hat, gibt es auch Minuspunkte. Und vom Gesamtpunkte Konto hängt dann ab, welche Jobs man bekommen kann, wie viel man zahlen muss für seine Kredite und auch in welche Länder man reisen kann. Also das ist letzten Endes ein neofeudalistisches System, auch als technologischer Totalitarismus bezeichnet, und werden sie wieder zu Untertanen degradiert. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht die Lösung für die Zukunftsprobleme ist.
Grundlegende Innovationen bleiben auf der Strecke, auch im Kapitalismus.
die das heutige Finanzwirtschaftssystem in Frage stellen würden, aber eben solche grundlegenden Innovationen, wie wir sie jetzt brauchen, damit wir endlich diese Kreislaufwirtschaft und Sharing Economy bekommen, die die Welt retten könnte, die kommen eben nicht schnell genug auf den Weg. Und deswegen ist einer dieser Vorschläge, die ich gemacht habe, die Investitionsprämie für alle. Ich nenne das auch den demokratischen Kapitalismus. Und das ist eine Abwandlung des Grundeinkommens. Kann man damit kombinieren oder auch nicht, je nachdem. Im Grunde genommen eine neue Art von Geld, die uns so ähnlich wie bei dieser Idee des Helikoptergeldes auf unsere Konten überwiesen würden. Wir würden also alle jeden Monat einen bestimmten Betrag bekommen. Und dieser Betrag wäre aber im Unterschied zum Grundeinkommen nicht für unseren eigenen Konsum, sondern das wäre Geld, das wir weitergeben müssten an andere. Und die Idee ist, das an solche Leute zu geben, die Innovationen vorantreiben, die sich engagieren für soziale und ökologische Menschen, für die Nachbarschaft. Also wir könnten dort investieren in die Dinge, die uns richtig und wichtig erscheinen. Nicht nur alle 4 Jahre eine Stimme abgeben, sondern wir könnten tatsächlich mitgestalten und mitfinanzieren. Wir könnten unsere Ideen viel besser einbringen, denn wir alle haben durchaus Ideen, wie man unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft verbessern kann. Wir haben nur nicht die Mittel dazu. Und ich denke, diese Mittel, diese Ressourcen, diese Talente und Ideen und das Wissen, das wir haben, das Engagement, das muss man freisetzen. Wir brauchen also eine breite Innovation. Wir müssen, nur dann können wir überhaupt diese Transformation, die vor uns liegt, erfolgreich bewältigen. Ja, wir müssen also da die Wirtschaft insgesamt an Bord bringen, sonst kann natürlich die ökologische und die digitale Transformation nicht wirklich Erfolg haben. Das kann man nicht von oben verordnen, oder wenn man es versucht, dann geht es totalitär aus. Und das endet dann oft im Krieg, leider Gottes.
Du hast ja mal einen Punkt angesprochen, den Big Nudging, und das Beispiel der Kappe China beruht ja, sag mal, auf ein Scoring-System von Alibaba. Das ist die eine Sache, da die kommunistische Partei macht das ja relativ offen. Die sagt also ihren Bürgerinnen und Bürgern, ist klar, also was sie erwarten von treuen und braven Staatsbürgern. Aber es gibt ja natürlich auch Obsessionen auf der westlichen Seite. Ne? Du hast es ja auch in deinem Artikel auch beschrieben. Die Big Data Summit Silicon Valley sind ja auch teilweise beseelt von Steuerungsobsessionen. Ray Kurzweil, der die Singularität anstrebt, oder viele andere Dinge, die mich erinnern so ein bisschen an diese Pseudo-Kyberneker, die sich in der Macy's Society da wiedergefunden haben, die ja auch beseelt waren von der Steuerungsfähigkeit der Gesellschaft, also diese Social Engineering-Sparte. Also das ist ein Problem nicht nur von Diktaturen, sondern das haben wir eigentlich auch in der westlichen Welt.
Zunächst einmal ist die Idee von Ray Kurzweil und anderen, dass uns die Probleme, dass wir deswegen superintelligente Systeme brauchen, die noch in der Lage sind, diese komplexen Probleme zu überschauen und zu lösen. Das heißt, das Silicon Valley bettet auf die Superintelligenz und dass die uns rettet. Aber die würde dann versuchen, die ganze Welt durchzuoptimieren, würde quasi einen optimalen Plan zu erstellen, versuchen, uns dann tatsächlich Befehle erteilen, was wir zu tun und zu lassen hätten. Das wäre also eine Art digitaler Gott, und der würde unser Leben steuern. Das würde natürlich unser Leben auch entwerten, ja, wo es um Lernen, Experimentieren, um Persönlichkeitsentwicklung geht und so weiter und so fort. Also es ist überhaupt nicht vereinbar mit unserem aufgeklärten Denken, mit Humanismus, mit Demokratie und auch mit unserem religiösen Verständnis eigentlich.
Auf der einen Seite diese Vision dieser, ich nenne das immer das digitale ZK der KPDSU, ja. Und das heißt natürlich so diese Steuerungsillusion, die auch dahinter steckt. Was mich aber mal interessieren würde, du sprichst ja von einer kapitalistischen Utopie. Und ein Kennzeichen des Kapitalismus ist ja die Akkumulation. Und wir haben ja im Grunde genommen eine doppelte Akkumulation. Wir haben eine Kapitalakkumulation, die zu einer Datenakkumulation führt, die dann wieder zu einer Kapitalakkumulation führt und so weiter und so fort. Also im Prinzip so eine, ja, fast so eine doppelte Helix des Kapitalismus im Moment, den Kapitalismus ja extrem beschleunigt. Und die Frage ist, wie kann man denn dieses System aufbrechen? Weil nämlich da, wo das Geld ist, wo die Daten sind, ist auch die Macht.
Ja, und das ist zunächst auch beabsichtigt gewesen. gewesen. Das heutige Modell des Überwachungskapitalismus. In der Tat hat man den Kapitalismus nochmal verschärft und Daten ersetzen jetzt sozusagen die Rolle des Geldes zunehmend. Dann gibt es diese Gesetzmäßigkeit, Code is Law, das heißt, Algorithmen bestimmen eigentlich fast wie Naturgesetze, was möglich ist und was nicht. Und wir sehen auch die Konzentration des Kapitals in immer weniger Unternehmen und in den Händen von immer weniger Personen. Und die Idee dahinter war letzten Endes die, dass die Weltprobleme nur gelöst werden könnten durch einen wohlwollenden Diktator. Das ist diese Vorstellung, die ich für irrig halte, dass irgendjemand weiß,
was für uns gut sei.
Und das müsste man nur durchdrücken, dann würde die Welt wieder funktionieren. Das ist eine vollkommen falsche Vorstellung. Aber in der Tat hat sich hier eine Art kybernetisches Gesellschaftsmodell verbreitet und das ist zunächst in Chile getestet worden in den 70er Jahren. Dann ist das politische Regime gestürzt worden und es hat sich dann weiter verbreitet über die USA nach Singapur und dann in Länder wie China und Saudi-Arabien, kommt jetzt in die demokratischen Staaten, versucht dort Fuß zu fassen. Also es ist letzten Endes so, dass China jetzt das Testmodell ist für diesen Citizen Score. Wenn es dort funktioniert, dann würde man behaupten, dass das auch für uns eigentlich nicht verkehrt wäre, obwohl wir eine völlig andere Geschichte und Kultur haben. Das heißt, man würde tatsächlich die kulturellen Errungenschaften von vielen Kriegen, Revolutionen, von Philosophie und Wissenschaft in die Tonne treten, zurückverfallen in diese alten Denkschemata. Diese Denkweise, die ging eigentlich von den Nazis aus, denn die haben sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg in alle Welt verstreut, auch nach Südamerika. Also haben die dort ihre verschiedenen Experimente weiterverfolgt. Sie sind gegangen über die sogenannte Operation Paperclip. Wissenschaftler und Ingenieure wurden also angestellt bei der NASA und bei der CIA und anderswo. Und das Denken hat sich dort letzten Endes seinen Niederschlag gefunden in diesen
digitalen Kontroll- und Steuerungssystemen.
Ganz schleichend und fast unmerklich hat sich das jetzt irgendwie in sämtliche Gesellschaften eingeschlichen. Ja, die demokratischen Politiker haben vielleicht nichts Böses beabsichtigt. An die treten dann halt einfach Unternehmer heran und sagen, wir haben da neue Software, mit der kann man tolle Sachen machen. Übrigens machen das die Amerikaner auch und dann wollen alle anderen natürlich auch irgendwie diese Technologie haben. Und plötzlich hat sich hier eine potenziell totalitäre
Technologie
eingeschlichen und entzieht sich eigentlich der öffentlichen Kontrolle durch die Bevölkerung und durch das Parlament. Ich glaube, dass wir tatsächlich damit uns in eine hochproblematische Situation gebracht haben, die jetzt ganz schwer unter Kontrolle zu bringen ist. Und jetzt wird halt behauptet, ja, wir können gar nicht anders. Das ist alternativlos. Denn wir stehen vor so großen Weltproblemen. Diesen Fehler hat man immer dann gemacht, wenn es eng wurde. Und das hat aber regelmäßig dann zu noch viel schlimmeren Krisen und zu Kriegen geführt. Das heißt, ich muss ja dringend davon abraten, das ist der falsche Weg, sondern wir müssen jetzt tatsächlich gemeinsam Lösungen erarbeiten für diese Herausforderungen, die vor uns stehen. Und das kann man auch machen. Also ich möchte hier die Idee des Finanzsystems 4.0, was gleichzeitig kapitalistisch, demokratisch, liberal, sozial und ökologisch ist. Also muss man erstmal hinkriegen. Aber ich denke, wir haben da ein Konzept entwickelt und das funktioniert folgendermaßen. Es kombiniert das Internet der Dinge mit der Blockchain-Technologie zum Beispiel, mit der man Zahlungen auslösen kann. Und die Idee ist, dass wir mit dem Internet der Dinge, also zahlreichen günstigen Sensoren, die man heutzutage bauen und verbreiten kann, unsere Umwelt ausmessen, aber gemeinsam. Ein bisschen so wie bei OpenStreetMap zum Beispiel, das könnte ein Modell sein. Und diese Daten dann tatsächlich genutzt werden, um zu sehen, wie sich unsere Handlungen auswirken auf die Umwelt. Also man würde vermessen Lärm und CO2 und Abfall, den wir produzieren, unerwünschte Dinge wie Arbeitslosigkeit und all diese Dinge, aber auch positive Sachen wie zum Beispiel Bildung, Gesundheit, neue Jobs, Wiederverwertung von Ressourcen oder von Abfallstoffen. Und man würde das aber getrennt vermessen. Es gäbe also dann ein multidimensionales Anreizsystem. Kann man sich meinetwegen so vorstellen, als hätte man viele verschiedene Konten für all diese verschiedenen Ressourcen, wie gesagt, CO2 zum Beispiel, sagen wir Aluminium und Eisen und Glas und Holz und was auch immer. Und für all diese Dinge gäbe es also getrennte Anreizsysteme. Wenn wir einkaufen würden, würden wir also nicht einfach nur einen Euro-Preis bezahlen, sondern würden wir sozusagen grüne, gelbe, rote Punkte bezahlen, die für verschiedene Auswirkungen auf unsere Gesellschaft stehen. Und damit könnten wir letzten Endes es schaffen, Ressourcen wieder zu verwerten. Man kann sich also vorstellen, dass die Dinge, die wir kaufen, mit lauter kleinen Sensoren ausgestattet sind, die sagen, ich bin so und so viel Gramm Glas und so weiter, bitte verwerte mich wieder. Und wenn ich das dann tue, dann kann ich damit Geld verdienen. Und wir können mit diesem multidimensionalen Anreizsystem wertekompatibles Finanzsystem schaffen, wo also die Anreize so gesetzt werden, dass sie mit unseren gesellschaftlichen und kulturellen und grundgesetzlichen Zielen vereinbar sind, was nämlich heutzutage nicht der Fall ist. Also heutzutage haben wir oft den Kampf zwischen Demokratie und Kapitalismus und das liegt daran, dass die Ziele nicht die gleichen sind. Also wir können jetzt im Grunde genommen in Kombination mit dem das Internet der Dinge, mit Blockchain-Technologie ein multidimensionales Finanzsystem schaffen, das unsere Werte eingebaut hat. Und man könnte damit noch Geld verdienen. Das würde sich also lohnen, sich ökologisch und sozial einzusetzen. Und damit würden neue marktwirtschaftliche Kräfte freigesetzt, die von alleine quasi zu einer Kreislaufwirtschaft und Sharing Economy führen. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass es gar nicht mehr auf Akkumulation von Werten ankäme, sondern das würde dann so ähnlich funktionieren wie dieses Konzept von Transport as a Service. Also wo wir selbstfahrende Fahrzeuge haben, die uns immer dann abholen, wenn wir irgendwo hingebracht werden wollen und dort dann aussteigen lassen, sofort die nächste Person auflesen und eigentlich ständig unterwegs sind. Und wenn man das macht mit selbstfahrenden Fahrzeugen, dann braucht man nur 15% oder so heutigen Fahrzeugzahlen. Das heißt, wesentlich weniger Stahl, Glas, Gummi und Elektronik und wir brauchen weniger Parkplätze und Garagen, weniger Beton, weniger Straßenfläche und so weiter und so fort. Man würde so unglaublich viel Ressourcen sparen und trotzdem hätten wir ein höheres Serviceniveau. Das heißt, die Mobilität wäre angenehmer als heutzutage. Die Autos würden uns auch nicht ständig irgendwie in der Stadt im Weg herumstehen. So, Ressourcen würden zu uns fließen, wenn wir sie brauchen. Wenn wir sie nicht mehr brauchen, fließen sie einfach weiter. Es würden Kreisläufe geschaffen, sowohl was die Materialien angeht, als auch was das Geld angeht. Und gleichzeitig könnten wir aber eben als Bürgerinnen und Bürger mitgestalten. Wir wären nicht nur Ausführende von Aufträgen, die irgendein Supercomputer an uns gibt, als wären wir Roboter oder Drucker oder was auch immer, die halt letzten Endes jetzt tun, was die Eingabe von uns verlangt. Dadurch könnte unsere Kreativität und die Innovationskraft eben auch voll zum Einsatz kommen und zu wesentlich besseren Lösungen führen, als man das mit reiner Optimierung mit heutigen Technologien zustande bekommen kann. Und das würde den Planeten, vor allem den Menschen auf diesem Planeten und der Umwelt wesentlich besser tun. Also es ist genau dieses Verheiraten von Demokratie und Kapitalismus ermöglicht durch die digitale Technologien, die es ermöglichen, dass wir jetzt auf ein neues wirtschaftliches und gesellschaftliches Level kommen und auch kulturell. Also wir stehen, glaube ich, am Beginn eines neuen historischen Zeitalters. Ich glaube, die wenigsten bezweifeln das noch angesichts der Digitalisierung. Aber wir haben noch nicht wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmen, dass sich tatsächlich die Potenziale von diesen digitalen Technologien und uns Menschen auch optimal entfalten.
Lutz, du hast eine Frage.
Ja, eine Frage habe ich, und zwar, ich möchte ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir sehen ja zum Beispiel bei Blockchain. Blockchain ist ja eigentlich eine Peer-to-Peer-Technologie. Jetzt kommen die großen Miner und so weiter und so fort. Und ich sehe, nur wenige Konzepte, die wirklich diese Peer-to-Peer-Idee von Blockchain wirklich durchdacht haben, also wie zum Beispiel IOTA. Haben wir nicht da auch schon wieder diesen Akkumulationsprozess? Ich komme in einer neuen Technologie, die eigentlich von dem Ansatz her wirklich geeignet ist, sowas umzusetzen, und ganz schnell wird es dann auf der anderen Seite dann doch wieder zu etwas Akkumulierten.
Ich sehe das auch immer wieder, dass man im Grunde genommen die Denkschemata des materiellen Zeitalters dann wieder überträgt auf die Digitalisierung. Und dass man eine im Prinzip unbegrenzte Ressource plötzlich wieder irgendwie stückelt und künstlich begrenzt, ja, wo man ja eigentlich alles beliebig oft kopieren könnte und fast zu keinen Kosten. Das genau versucht man eigentlich zu behindern, und damit schaden wir uns eigentlich nur selber. Ich denke, wir müssen jetzt eigentlich zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, all das, was uns behindert, und wenn das Patente sind und wenn das Intellectual Property Rights sind oder was auch immer, es gibt keine Rechtfertigung, das aufrechtzuerhalten, wenn angesichts dessen dann 1, 2 oder 3 Milliarden Menschen sterben würden. Und das sind nämlich die Prognosen. Es wird richtig eng auf diesem Planeten, wenn wir weitermachen wie bisher. Und wir müssen es schaffen, die Unbegrenztheit der digitalen Ressourcen zu entfesseln und die Begrenztheit der materiellen Ressourcen zu überwinden. Und alles andere, was nicht tatsächlich diesem Ziel dient, diese Grenzen, die jetzt tatsächlich zu einer existenziellen Bedrohung werden, zu überwinden, das muss man ablehnen aus ethischen und moralischen Gründen. Und ich glaube, diese intellektuellen Klimmzüge müssen wir jetzt machen. Wir müssen uns in die Auseinandersetzung mit Ideologien begeben, die nicht zukunftsfähig sind. Dazu zähle ich im Übrigen auch den Transhumanismus. Das ist eine Sackgasse des materiellen Denkens, die annimmt, dass die Zukunft des Menschen nur noch so aussehen kann, dass wir uns roboterisieren, also zu intelligenten Maschinen werden. Ich glaube nicht, dass es so ausgehen wird. Und als Beispiel führe ich manchmal an die Erfindung der Fotokamera. Auch wenn natürlich Maler oft irgendwie Szenen aus der Realität abgebildet haben. Sondern was dann passiert ist, die Kunst hat sich neu erfunden. Das heißt, es kam der Impressionismus, der Expressionismus, die moderne Kunst. Und jetzt kommen wir als Menschheit an diesen Punkt, dass wir uns fragen müssen, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein, wenn es plötzlich intelligente Maschinen gibt, die vieles machen können, was wir früher gemacht haben? Sind wir sozusagen nur schwächliche biologische Maschinen, die man jetzt durch bessere Maschinen ersetzen muss, oder ist da noch mehr? Und ich glaube, das Menschsein, das hat eben noch viel mehr Aspekte, die wir durch Roboter überhaupt nicht zu fassen bekommen. Also angefangen von dem Bewusstsein über die Kreativität, all diese Dinge fehlen dort, und die werden von vielen Ingenieuren da einfach wegdefiniert oder imitiert. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir auf diese Logik nicht hineinfallen, dass das, was wir nicht gut in Zahlen fassen können, einfach nicht wichtig ist. Denn dann fallen Dinge wie die Menschenwürde tatsächlich durchs Raster. Und das ist ja das eigentlich Wichtige, das menschliche Zusammenhang.
Es kommen jetzt einige Fragen hier rein. Also jetzt schießt die Diskussion hoch. Klaus Kusanowski: Welche Anreizsysteme der Vergangenheit hatten jemals irgendeinen Erfolg? Immer dasselbe alte, bekannte, aussichtslose Spiel. Das ist jetzt ein etwas defizitischer Einwurf. Andreas Peschka: Ist nicht derart umfassende Vermessung wieder entmündigend? Ein totalitärer Touch aus dem Hintergrund über die Kriteriengestaltung, fragt der Andreas.
Wenn wir das konsequent weiterdenken, dann wird eigentlich Geld gar keine Rolle mehr spielen, sondern die Logik ist eigentlich die, dass wir Koordinationssysteme brauchen. Und Geld ist ein Koordinationssystem, wer wie viel von bestimmten knappen Ressourcen erhält. Und wenn man so denkt, dann wird natürlich sofort klar, dass es Millionen von möglichen Koordinationssystemen gibt und dass es wahrscheinlich Tausende von besseren Koordinationssystemen gibt. Und genau darum geht es, Koordinationssysteme zu finden, die es uns erlauben, uns alles so weit wie möglich frei zu entfalten in unsere Kreativität und Persönlichkeit und sozialen Interaktion, aber uns nicht gegenseitig auf die Füße zu treten, nicht weh zu tun, zu schädigen und auch der Umwelt nicht. Und damit das nicht passiert, braucht es Koordinationssysteme. Es braucht nicht unbedingt Geld, ja. Das ist Nummer eins. Und ich glaube, da werden wir hinkommen. Sobald wir verstehen, wie der Hase läuft, wird das Geld keine Rolle mehr spielen. So, und das andere ist, ja, es braucht dafür schon Daten, Informationen, Wissen, aber es braucht es nicht global. Also die Vorstellung, dass wir jetzt diese Daten alle zentral sammeln müssen, die würde ich bestreiten. Und ich denke, dass wir jetzt in die Lage versetzt werden, tatsächlich lokal viel stärkere Mitgestaltungsmöglichkeiten zu realisieren. Also wenn wir freier werden wollen als Individuen, dann müssen wir darauf verzichten, uns so stark in das Leben von anderen Menschen einzumischen, wie wir es heutzutage tun. Also wir entscheiden ja im Grunde genommen darüber, was Hunderte von Kilometern oder sogar Tausende von Kilometern von uns entfernt zu gelten hat und wie Menschen dort zu leben haben. Also wenn wir mehr Freiheit wollen, dann müssen wir darauf verzichten. Da brauchen wir aber eben diese lokalen Koordinationsansätze. Ich bin außerdem der Meinung, wir müssen Systeme schaffen, die Privatsphäre schützen. Und dazu habe ich auch bestimmte Ideen, künstliche Intelligenzsysteme, die aber in unserem Auftrag handeln und so, wie wir das machen würden. Und jederzeit könnten wir eingreifen und selber sagen, wenn wir es anders hätten. Also es gibt da einige Dinge, über die wir uns Gedanken machen, wie wir sicherstellen können, dass das nicht ein anderes Überwachungs- und Control-Nightmare wird. In der Tat, auch Blockchain-Technologie, so, obwohl sie dezentral konzipiert ist, kann auch genutzt werden, um gemeinsam quasi wieder so eine Art neues Gefängnis zu bauen. Müssen wir also aufpassen, dass wir da nicht zu viel Determinismus einbauen, nicht zu viel Automatisierung, damit uns die Entscheidungsfreiheiten nicht verloren gehen.
Vielleicht eine ganz kurze Anmerkung. Ich habe meinen früherer Nachbar, ich höre in Anführungsstrichen, Friedrich Albert Lange hat 1866 seine Materialismuskritik geschrieben, die dann zur Züricher Kantonalverfassung geführt hat, der also wesentlich daran mitgewirkt hat. Man muss sagen, er hat zum Beispiel viel mit Engels korrespondiert, war eigentlich deutlich konservativer als Engels zu der Zeit, aber hat eben es geschafft, auch solche Gedanken auch zum Beispiel eben in der Schweizer Demokratie auch umzusetzen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir vielleicht nochmal mitdenken müssen. Was hat er denn damals gedacht? Eigentlich aus einer sehr ähnlichen Ausgangssituation und dann eben auch die dezentralen Koordinationsmechanismen, die ja in der Züricher Verfassung auch wieder drin sind.
Ja, das bringt uns jetzt zum Thema Demokratie 4.0 oder Upgrade der Demokratie. Und in der Tat, glaube ich, darüber müssen wir auch nachdenken. Aus meiner Sicht eigentlich darum, kollektive Intelligenz zu ermöglichen und zu unterstützen. Und das Faszinierende an kollektiver Intelligenz ist, dass wenn immer ein komplexes Problem zu lösen ist, eine Einzellösung niemals die beste Lösung ist. Zum Beispiel Netflix Challenge, da war ein Wettbewerb um Lösungen, bei dem man 1 Million gewinnen konnte. Und es gab hunderte von Teams und tausende von Lösungen und keiner hat es geschafft, die Kriterien zu erfüllen. Und dann hat man angefangen, die beste Lösung zu kombinieren, sagen wir mit der zweiten oder mit der fünftbesten. Und man würde denken, dass das die Lösung eigentlich verschlechtern müsste. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sofort hatte man eine Lösung, die gut genug war, um den Preis zu gewinnen. Und dann haben andere Teams das auch gemacht und sie waren genauso gut. Also das Entscheidende bei komplexen Problemen ist, verschiedene Einzellösungen miteinander zu kombinieren. Und dafür braucht es im Grunde genommen neue digitale Plattformen, auf der wir Argumente zu einem Problem sammeln können. Ein virtueller Tisch. Dann müssten diese Argumente sortiert werden. Da könnte vielleicht auch künstliche Intelligenz dabei helfen, nach einiger Zeit verschiedene Perspektiven auf das Problem klar erkennen könnten und was die Logik dieser verschiedenen Perspektiven ist. Dafür brauchen wir neue Plattformen. Ich spreche also nicht von Facebook-Demokratie, sondern wir müssen diese digitalen Demokratie-Plattformen jetzt erst bauen. Es gibt durchaus Ansätze, wie zum Beispiel Deliberatorium vom MIT und Argument Crafts und solche Sachen. Und ich glaube, da müsste der Staat eben auch investieren. Aber da geht es eben nicht nur um Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen, meiner Meinung nach, sondern in erster Linie darum, wie wir jetzt upgraden können. Und wer glaubt, die Politik könnte das alleine schaffen, sondern das überhaupt nur hinzubekommen, indem wir alle gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren. Und da braucht es eben auch wesentlich mehr Mitwirkungsmöglichkeiten. Und vor allen Dingen braucht es eben Visionen. Und deswegen kam eben dieses Thema Utopie auf. Keiner hat es bisher so richtig mit einer positiven Zukunftsvision ausgefüllt. Und die Folge war, dass die Leute gesagt haben, dann lass uns doch lieber in die Vergangenheit zurückkehren. Und das ist natürlich letzten Endes Treibstoff für den Populismus. Irgendwann haben wir diese Phasen hinter uns gelassen, weil sie damals schon die Probleme nicht gelöst haben. Also brauchst du was ganz Neues.
Wo wir jetzt schon bei den Zukunftsentwürfen sind, Dirk, welche Zukunft siehst du?
Ich denke, dass die Demokratie im Moment tatsächlich sehr stark angefochten wird von den verschiedensten Seiten. Und zu meinem großen Erschrecken eigentlich auch aus dem Innersten der Gesellschaft, also auch aus politischen Kreisen, aus Kreisen von etablierten Medien, also Zeitungen, wo dann plötzlich nach einem starken Staat wieder gerufen wird, allen Ernstes Menschenrechte in Frage gestellt werden und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, tatsächlich eine große Herausforderung zu sagen, nein, eine rein datengetriebene Gesellschaft, eine Technokratie, das kommt nicht in Frage. Das ist nicht gut genug für uns. Nicht nur, weil wir empfindsame Menschen sind, sondern auch, weil es einfach nicht das beste System ist. Und da müssen wir uns tatsächlich möglicherweise durchsetzen gegenüber den heutzutage herrschenden Kräften, sowohl aus der Wirtschaft als auch der Politik. Und es braucht vor allem hier ein Umdenken, dass wir mit dieser Innovationsprämie, dem demokratischen Kapitalismus, möglicherweise kombiniert mit Grundeinkommen, die Freiheit uns schaffen können für diesen großen Strukturwandel, der vor uns liegt. Ja, wir müssen viele Jobs neu erfinden, wir müssen uns neu erfinden. Die Digitalisierung kann aber im Prinzip die Ressourcen freisetzen, die wir brauchen für die ökologische Transformation. Insofern ist das nicht schlimm, wenn alte Jobs wegfallen. Wir müssen nur tatsächlich auch einen Rahmen schaffen, der es erlaubt, dass diese neuen Jobs entstehen können. Und die werden wahrscheinlich nicht alleine geschaffen werden durch die heutigen Unternehmen und auch nicht die Großunternehmen, sondern da werden wir sehr viel stärker selber wahrscheinlich Initiative ergreifen, durch Selbstständigkeit, dadurch, dass wir selber Projekte auf den Weg bringen. Das heißt, irgendwie aussitzen, bremsen, das hilft uns überhaupt nicht, auch nicht bei der Digitalisierung, sondern es braucht wirklich Visionen, es braucht neue Chancen für alle. Und da muss man eben den Akteuren, die an ihren alten Privilegien festhalten wollen, und alle anderen ausbremsen, auch zur Not entschlossen entgegentreten.
Klaus Kosanowski hat noch einen Einwand. Das Verbreiten von Utopien ist ein altbekanntes Spiel, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Ich glaube, Klaus, du hast dich im Jahrhundert geirrt, 16. Jahrhundert. Es soll sich etwas ändern, indem man leerlaufende Routinen unbeirrt weitertreibt. Placebo oder weiß ich nicht, was er damit...
Würde das nicht als Utopie im Sinne eines unerfüllbaren Traumes bezeichnen, sondern es ist eine realistische Utopie. Und das ist das Entscheidende dabei. Es ist also nicht ein Science Fiction, es ist kein Märchen, sondern das ist einfach eine Vorstellung einer möglichen Zukunft, die dort konkretisiert wird, um sie tatsächlich für uns alle vorstellbar zu machen, sodass wir aktiv werden können, das auf den Weg zu bringen. Ein Vorschlag, den wir gemacht haben, sind diese Städte-Olympiaden. Die sollen helfen, tatsächlich die existenziellen Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen. In der Vergangenheit gab es dort zwei Ansätze. Der eine Ansatz beruhte auf dem Handeln der Nationalstaaten und der Vereinten Nationen. Das ist aber bei weitem nicht so schnell und so gut und so weit vorangekommen, wie es brauchte. Und dann kamen die transnationalen, globalen Unternehmen und haben gesagt, da machen wir das eben, wenn ihr uns nur lasst. Und die haben das aber auch nicht lösen können, diese existenziellen Probleme. Und deswegen möchte ich eigentlich als drittes Paradigma, als dritte Säule Netzwerke von Städten propagieren, wo die Menschen, die Zivilgesellschaft sich beteiligen kann an der Lösungsfindung bottom-up. Also das würde folgendermaßen funktionieren. Alle paar Jahre würden die Städte sich in eine Städteolympiade begeben. Die würden also Geld locker machen, damit die Bürgerinnen und Bürger, die Forscher und Ingenieure gemeinsam neue Lösungen sich überlegen können und ausarbeiten können. Wäre so eine Art monatelange Mega-Hackathon, könnte man vielleicht sagen. Die Medien würden das begleiten, die Politik würde versuchen, die Bevölkerung zu mobilisieren. Die Unternehmen könnten sich auch einbringen. Und das Entscheidende ist aber, bei all diesen Disziplinen, die es dort gäbe, also Reduktion des Klima-Impacts, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Resilienz, also Krisenfestigkeit, Frieden und vielleicht weitere Disziplinen. Dort wurden Lösungen erarbeitet, die dann aber Open Source und Creative Commons wären. Das heißt, jeder könnte sie nehmen, weiterentwickeln, Services anbieten. Es könnten sich Interessennetzwerke zwischen Städten herausbilden, die dann tatsächlich im Laufe der Zeit leistungsfähige Plattformen ausarbeiten können für die digitale Demokratie und für dieses Finanzsystem 4.0. Irgendjemand muss es ja bauen. Ja, wenn wir jetzt die Unternehmen wieder fragen, das für uns zu tun, dann werden wir natürlich nie aus der Abhängigkeit uns befreien können, in der wir uns heutzutage befinden und die in die Misere geführt hat. Also braucht es neue Möglichkeiten, tatsächlich Ressourcen zu mobilisieren, Strukturen auf den Weg zu bringen, die uns alle demokratisch und wirtschaftlich befähigen können sollen, die Daten für uns alle erzeugen sollen, die Instrumente für uns alle erzeugen sollen. Und die Städte-Olympiade könnte ein solches Instrument sein. Und wir können das jederzeit anfangen. Es wundert mich, warum das noch nicht wirklich versucht worden ist. Es ist eigentlich eine naheliegende Idee.
Vielleicht also nur als Hinweis, ich war gerade diese Woche noch in Solingen. Dort haben wir einen Prozess, da geht es um die Umsetzung der Agenda 2030 in Solingen, also der Sustainable Development Goals. Und das ist ein Prozess gewesen unter wirklich breiter Bürgerbeteiligung, wo sicherlich einige hundert Bürger insgesamt daran beteiligt waren. Man sieht, solche Prozesse können funktionieren. Also es ist wirklich über, jetzt glaube ich, 9 Stufen hin zu einer Ratsvorlage gekommen, wo der Rat jetzt sozusagen über diese Ideen, die zum großen Teil aus der Bürgerschaft kommen, entscheiden und wo das dann eben in konkrete Ziele, in messbare Ziele umgesetzt wird, wo man wirklich schauen kann, wann wird das Projekt denn wirklich umgesetzt. Und ich finde das wirklich fantastisch, dass sowas möglich ist. Ja, und ich sehe auch, dass es viele Weiterentwicklungen gibt. Und da sehe ich eben auch zum Beispiel die Städte-Olympiade.
Ja, also wir hatten jetzt auch gerade letztens eine BIOT School, Blockchain and Internet Things School, unter Beteiligung von 200 Studierenden. Die waren alle vollkommen begeistert, muss ich sagen, und sind mit großartigen Projekten dahergekommen innerhalb von nur einer Woche. 26 Projekte, die reichten von Energiesystemen über Finanzsysteme bis hin zu Nachhaltigkeit und Verkehr und Demokratie. Wenn jetzt noch finanzielle Ressourcen bereitgestellt wurden, dann ließe sich davon sicherlich vieles auch in absehbarer Zeit umsetzen. Und wenn dann noch die kombinatorischen Möglichkeiten freigesetzt werden, also wenn man hier offene, synergetische Systeme schafft, die miteinander kombinierbar sind, wo man Code weiterverwenden, weiterentwickeln kann, dann würden wir eine irrsinnige Beschleunigung unserer gesellschaftlichen Kreativität und Innovation erleben. Und dafür müssen wir vor allen Dingen eben jetzt den Weg räumen, die aus der alten Zeit stammen und endlich Demokratie, Kapitalismus upgraden, ob das dann 2.0 oder 4.0 oder auch egal. Entscheidend ist, dass wir mitreden und mitwirken können, dass hier tatsächlich auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es ermöglichen.
Also ganz klar ist, es geht ja um Ideenwettbewerb, es geht auch um Möglichkeitdenken im Sinne von Robert Musil. Insofern dann vielleicht auch als Antwort an Andreas Peschka. Ich frage bei derart umfassenden Neustrukturierungen, schreibt er, ein individualistischer Zug meinerseits, wo sind die Fluchtmöglichkeiten? Wie kann ich dem entkommen? Auf dem Lande leben, meinen Garten pflegen, mit dem Nachbarn und die Sachen im Dorf regeln? Naja, Eskapismus halt. Wie straft das System Eigenbrötlerei?
Ja, also wenn wir tatsächlich diese kybernetische Gesellschaft, wie sie jetzt in Singapur und in China getestet werden, überall bekämen, was zu befürchten ist, dann gäbe es tatsächlich keine Möglichkeit mehr, sich zurückzuziehen und zu fliehen. Also ein Gärtchen auf dem Lande würde da nichts mehr helfen. Und das finde ich auch sehr bedrohlich, muss ich sagen. Deswegen glaube ich, wir brauchen in der Gesellschaft Nischen und Experimentierräume. Wir brauchen Diversität. Das ist sehr wichtig für Innovation, für kollektive Intelligenz und auch Resilienz. Und dieses Modell, was ich vorschlage, soll eigentlich tatsächlich diese Nischen und Experimentiermöglichkeiten in viel stärkerem Maße schaffen, als wir das heutzutage haben.
Vielleicht sollten wir dann auch auf die dritte Frage kommen. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst?
Ich würde versuchen, all diese neuen Dinge auf den Weg zu bringen. Ja, das heißt, die Demokratie 4.0, die kollektive Intelligenz ermöglicht, dieses sozioökologische Finanzsystem 4.0, was zu einer Kreislaufwirtschaft und Sharing Economy führen würde, die partizipativ wären. Im Unterschied zu heute. Ich würde diese Städte-Olympiaden auf den Weg bringen. Und das sind nur drei von den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten, die wir für die Zukunft erarbeitet haben. Dann, wie können wir eigentlich auf demokratische Art und Weise zukunftsfest machen? Und ich denke, das geht. Und ich denke, das ist eigentlich der erfolgsversprechendere Weg. Und deswegen sollten wir uns jetzt dafür einsetzen.
Ich glaube, du würdest auch für den Andreas Peschka Rückzugsmöglichkeiten in seinem Schrebergarten schaffen, denn über City Farming, da wir ja Parkplätze einsparen, haben wir ja riesig gigantisch viele Möglichkeiten für neue Schrebergärten. Ja, also ich glaube, an der Stelle können wir Schluss machen. Das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Eine knappe Stunde Utopie vom Feinst, aber nach Möglichkeitsdenken. Der Klaus Kusanowski schiebt jetzt noch einen Kommentar nach. Ich würde mal sagen, vielleicht Dirk, dass du dann danach dann noch vielleicht die ein oder andere Frage beantwortest. Eine Frage im Vorgespräch, Dirk, können wir dir jetzt beantworten. Die Next Economy Open wird am 14. und 15. November 2018 stattfinden. Das haben Lutz und ich gestern vereinbart. Also in diesem Jahr die Next Economy Open.
Hier,
genau,
in der Hochschule Fresenius mit Satelliten, wo auch immer.
Genau, von Zürich bis Hamburg, Paris, New York und überhaupt, ja.
Und sollten wir unbedingt machen.
Herzlich eingeladen. Ja, ich würde mal sagen, Lutz, an dieser Stelle. Ach so, und noch der Hinweis. Winfried Felser fragt nach, wo man denn die Helbing'sche Utopie nachlesen kann. Natürlich einmal in dem Themenheft von der Brand 1. Und natürlich, Winfried, in dem Buchprojekt König von Deutschland, was im Laufe des Jahres erscheint.
Genau, und darauf freuen wir uns.
Genau. Okay.
Herzlichen Dank nochmal auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. So sollte Utopie aussehen. Man soll sich dann reiben an der Utopie. Das ist eigentlich das Wichtige. Diese Leitbildfunktion, glaube ich, das ist einfach das Entscheidende. Es hilft uns gut, die Utopie hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Und die Dystopie hilft uns, schlechte Entscheidungen zu vermeiden.
Sehr gerne. Ja. Tschüss.